Der Bretteviertel-Podcast mit Kerstin Glate und Ralf Klein.
Die zweite Episode des Bretteviertel-Podcasts zu den Häusern im Viertel beginnt heute in der Gartenstraße. Bei mir ist Ralf. Hallo Ralf.
Hallo Kerstin.
Und der Florian wieder, der Florian Schrader, unser Spezialist in Sachen alter, schöner Häuser und den Geschichten, die sie erzählen. Hallo Florian.
Hallo.
Wir stehen jetzt hier in der Gartenstraße vor diesem sehr imposanten Eckhaus. Gartenstraße, Synagogenstraße. Welche Hausnummer ist das?
Das hat heute die Hausnummer Gartenstraße 17. Ich gehe aber davon aus, dass das früher die Adresse Kurze Straße 5 war. Eine Gartenstraße 17 hat es nie gegeben, aber eine Kurze Straße 5 sehr wohl. Das kann man in alten Adressbüchern nachlesen. Dann kann ich dazu sagen, dieses Haus ist 1911 errichtet worden von dem Bauherrn, dem Arzt Dr. Wilhelm Schäfer. Welche Sorte Arzt er war, weiß ich leider nicht. Also war es ein Allgemeinmediziner, war es ein Chirurg, keine Ahnung. Architekt war Otto Brentscheid, der sich 1902 in Witten als Architekt niedergelassen hat.
Ja, Florian, und dieses Haus ist wieder etwas ganz anderes. Wir haben vor einem 20er-Jahre-Haus gestanden, was romanisch war. Wir haben vor einer Villa gestanden, die klassizistisch war. Wir haben vor einem völlig opulent überzogenen Gründerzeithaus gestanden. Und jetzt stehen wir hier vor einem Haus, was in den 10er-Jahren gebaut worden ist. Also 1911, hast du gesagt, ne? Die haben auch so Kassetten und so Ornamente, aber die sind ganz anders. Das sieht fast esoterisch aus. Was ist das?
Also das ist tatsächlich Jugendstil.
Ah!
Das ist ein ganz spannendes Gebäude, also architektonisch gesehen, aus verschiedenen Gründen. Also erstmal ist das Haus, die ganzen Elemente, viele, die bei vielen anderen Gebäuden in späteren Jahrzehnten weggekommen sind. Also vorne zum Beispiel der schmiedeeiserne Zaun ist noch da mit der Mauer, der Natursteinmauer, die da drunter liegt. Die Dachpfannen sehen so aus, als ob die wirklich aus der Erbauungszeit sind. Das war damals kein billiges Haus. Ich denke mal, die haben mit sehr hochwertigen Materialien gearbeitet. Und dann haben wir die ganzen Jugendstilelemente. Und das ist deswegen spannend, weil der Jugendstil hat ja eine sehr kurze, aber sehr rege Entwicklungszeit. Und 1911 passt genau in diese Zeit rein. Und er hat verschiedene Spielarten. Also wir kennen ja zum Beispiel den Jugendstil aus den Metrostationen in Paris. Das ist eine sehr leichte, florale Art. Und hier haben wir einen Jugendstil, der sich schon an Elementen aus der Vergangenheit orientiert. Und zwar an so keltischen Formen.
Das geht schon fast. Also wenn wir hier in der Mitte über diesem Halberker gucken, ist schon fast Art Deco. Ist schon gar nicht mehr so richtig Jugendstil. Aber da links, diese ineinander verschlungenen Dinger, die sehen aus wie asiatisch. Was ist das?
Ja, also wie gesagt, also das passt eher auch in diese keltische Mythologie. Also die, wir kennen das aus der Buchmalerei, Book of Kells zum Beispiel, wo diese Verzierungen im frühen Irland zum Beispiel verwandt wurden in der Buchmalerei. Und die sind hier im Jugendstil aufgegriffen worden und wahrscheinlich vom Architekten kreativ eingesetzt worden. Jugendstil zeichnet sich ja vor allem dadurch aus, dass erstmals nach einer langen Zeit des Historismus, wo man historische Formen verwandt hat, jetzt Eigenkreationen der Architekten an die Fassaden gebracht wurden.
Und eine Sache, die mir auffällt, die ich eigentlich nur von Kathedralen kenne, die haben über den Fenstern Wasserspeier, nämlich diese Wolfsköpfchen, die da in der Mitte sind. Statt Regenrinne ein Wasserspeier. Das habe ich auch noch nie gesehen.
Also ich vermute, dass die rein zu Zierde sind hier. Ich kann das nicht erkennen, dass an der Stelle eine Wasserführung ist. Aber diese Wolfs- oder Hundeköpfe, die passen wahrscheinlich auch in diesen keltischen Gestaltungskanon.
Ja, es ist ja so, dass bei den Steinmetzen, es gab ja drei Grade, die Lehrlinge, die Gesellen und die Meister waren die Hunde. Deswegen sagte man auch, wenn irgendwie bei Sturm und Regen nur die Meister auf dem Gerüst waren, es ist ein Hundewetter. Sodass ich mir fast vorstellen kann, dass das ein Steinmetz war, der sich da vielleicht selbst verewigt hat. Aber Ralf, was erzählt dieses Haus über den Erbauer, von dem du gerade besprochen hast?
Da fragst du besser Florian. Ich weiß nichts über den. Dieses Haus erzählt mir nichts. Ich sehe da weniger, als Florian sehen kann.
Erzählt es dir was über den Erbauer?
Nicht so viel.
War ein Arzt.
Ja, also offensichtlich ein kunstbeflissener, gebildeter Mann, der sich also mit den aktuellen Kulturströmungen auseinandergesetzt hat und gerne etwas haben wollte, was wirklich up-to-date ist. Mit einem sehr hohen ästhetischen Anspruch und mit einer sehr hohen Qualität in der Ausführung der Arbeiten. über die Gesinnung, anders als bei manch anderem Haus, sagt das Gebäude erstmal nichts. Jedenfalls kann ich das so nicht erkennen. Ich kann den nicht einer Richtung zuordnen.
Okay, aber ein wunderschönes Zeitzeugnis. Ralf.
Also mir ist inzwischen doch noch was zu dem Haus eingefallen, beziehungsweise zu einer seiner Bewohnerinnen oder einem seiner Bewohner. In diesem Haus hat nämlich in den 1950er, 60er Jahren die Gattin des früheren Kommandanten des Konzentrationslagers Stutthof, Herr Hoppe war das, der stand in Bochum vor Gericht und musste sich verantworten wegen seiner Funktion während des Nationalsozialismus. Und in dieser Zeit hat er in Witten gewohnt. Zumindest seine Frau war hier offiziell gemeldet und ist, man darf davon ausgehen, dass Ehepaare in der Zeit in der Regel zusammenlebten. Deshalb wird er auch hier gewohnt haben. Da kann das Haus jetzt nichts für, aber das ist das Einzige, was ich über seine Bewohnerschaft mal noch herausfinden konnte.
Es hatte zumindest diesen repräsentativen Charakter, den die sich dann damit wahrscheinlich auch noch geben wollten.
Der Breddeviertel-Podcast mit Kerstin Glate und Ralf Klein.
Wir sind jetzt ein kleines Stückchen die Straße runtergelaufen, die Gartenstraße, und stehen jetzt vor diesem Doppelhaus, vor diesem Riesenklotz, Gartenstraße 6 und 8. Ralf, ich weiß, dass in dem Teil, der jetzt Nummer 6 ist, der Erbauer gewohnt hat und den Rest vermietet hat. Stimmt das?
Ich glaube ja. Der Erbauer und der Architekt, also Bauherr und Architekt, war Friedrich Deche. Dieses Haus ist ein Doppelhaus, 6 und 8 sind die Nummern, und das wurde 1887 errichtet, also schon vergleichsweise früh. Deche war ursprünglich sowas Ähnliches wie Florian, nämlich Angestellter der Stadt Witten. Er war angestellt bei der Bauverwaltung der Stadt Witten. Er war als Bautechniker eingestellt. Und als solcher war er unter anderem für die Bauleitung von Schulen in Witten zuständig. Er leitete den Bau des Schlachthofs und der Sparkassenverwaltung in der Ruhrstraße. Er entwickelte sich durch diese Arbeit bei der Stadt zu einem renommierten Architekten und machte sich dann selbstständig. Und sein Büro hatte er dann ab 1887. Und man sagt ihm nach, dass er ein Fan des historischen Formenschatzes gewesen sei, der aber in der Lage war, neue Trends aufzunehmen. Das muss als Stichwort für Florian reichen.
Historische Trends, modern aufbereitet. Kannst du da was zu sagen?
Ja, wir sehen hier ein Haus von einem Architekten, der auch tatsächlich Architektur studiert hat. Und das war ja nicht selbstverständlich. Wir haben hier viele Häuser, die Mehrzahl der Häuser sind hier von Bauunternehmern gebaut worden, die halt
Steine aufeinander stellen konnten, aber nicht Architektur studiert hatten.
Genau, und die sich diese ganzen Zierelemente aus dem Katalog haben kommen lassen und vielleicht den Bauern gefragt haben, was hättest du denn gerne? Während in der Architekturausbildung natürlich schon auch im 19. Jahrhundert gelehrt wurde, welche Elemente in welche Epoche gehören und wie man die stimmig zusammenkomponiert, dass es ein Gesamtbild ergibt, was harmonisch ist. Und das kann man nicht von allen Gründerzeitwillen hier sagen.
Ja, wir haben also bei diesem Doppelhaus links und rechts einen Haupttrakt. In der Mitte ist es zusammengewachsen. Jetzt sind diese mittleren, ist ja immer die Belle Etage, da sind unten drunter so Friese mit Frauenköpfen. Und in der Mitte, an diesem zusammengewachsenen Teil von diesen beiden Häusern, sind Weinranken oder Blumenranken. Was heißt das, durchkomponiert, wenn man das so sieht?
Ja, also erstmal bin ich mir nicht ganz sicher, ob das Frauenköpfe sind. Haben die nicht Bärte?
Also in der Mitte, das sind auf jeden Fall Männer mit Bärten.
Ja.
Über den Fenstern des Erdgeschosses, das sind Männer mit Bärten. Und die sind alle vier gleich.
Also diese Figuren, das sind ja ganz viele Anleihen auch aus der Antike, aus dem antiken Griechenland, aber nicht nur. Es sind auch Elemente aus der Renaissance und aus dem Barock dabei, auch das genau symmetrische ist ja sehr barock. Also es ist zusammenkomponiert, aber eben harmonisch zusammenkomponiert. Es sind natürlich Gestaltungsformen, die sich ganz stark eben an den Adelsschlössern vergangener Jahrhunderte auch orientieren. Das heißt, das ist ja ein Mehrfamilienhaus für ein Großbürgertum oder ein sehr gut verdienendes Bürgertum, was ja im 19. Jahrhundert im Aufschwung war. Und sich natürlich orientiert hat am Adel und in der Gestaltung auch zeigen wollte, so der Adel war hier jahrhundertelang die bestimmende Kraft und jetzt kommt das Bürgertum. Ne, zusammen mit der Industrialisierung und mit den finanziellen Mitteln, die man zur Verfügung hatte. Und das heißt, die haben ihre eigenen Gebäude nach dem Vorbild des Adels gestaltet.
Ja, wir sehen ja über den mittleren vier Fenstern diese dreieckigen Giebelansätzchen, also sowieso Kapitelle, das und rechts und links halb rund mit dickem Stuck darunter. Das ist so Klassizismus auch wieder so ein bisschen, ne? Während das in der Mitte ja eher so anders ist.
Nein, da würde ich jetzt widersprechen in Teilen. Also dieses Halbrunde, das ist jetzt barock. Wir haben da im alten Griechenland nicht diese konkaven Giebel gehabt. Diese kleinen Giebel über den Fenstern, das ist also eher Renaissance.
Und eine Sache wollte ich dich noch fragen, die gibt's öfter im Viertel. Es gibt da unterm Dach so dicke Rollen, ja, die sehen aus, als wenn man da ein Seil dran runterlassen könnte. Und die findet man unter den Kapitellen von dem Fenster wieder. Und überall kommt dieses Motiv von diesen Rollen vor. Was ist das?
Also ich glaube, das ist eine halbe Säule. Es gibt doch ionische Kapitelle, ja. Dorische, korinthische. Man muss sich da ein halbes ionisches Kapitell vorstellen.
Ach so, gut, das erklärt einiges. Also angelehnt an adelige Schlösser. Und wir haben ja hier auch wieder die Eingänge, beide von der Seite. Lernen haben wir ja schon gelernt. Das ist fein, dass man nicht auf den Bürgersteig tritt. Und bei Haus Nummer 6 ist über dem Eingang links in dem Kreis etwas drin. Und bei Haus Nummer 8 ist nichts drin. Wir gucken uns das mal eben an. Kleinen Moment.
Der Breddeviertel-Podcast mit Kerstin Glate und Ralf Klein.
Also der jetzige Besitzer des Hauses Nummer 8 hat mir das erklärt. Das Haus Nummer 6 war das Haus des Besitzers, der hat da diese kleine Göttin in diesem runden Kreis verewigt. Und das andere war vermietet oder das Gesindehaus. Und da war in diesem Kreis einfach nichts. Das war leer. Wir können da jetzt drüber spekulieren.
Ich denke, die Nummer 8 war auf keinen Fall ein Gesindehaus. Das ist ja im Grunde ein einziges Haus, ein Doppelhaus. Das wird an wohlhabende Bürger und Bürgerinnen vermietet worden sein. Vielleicht an Lehrer, die nicht so viel Geld hatten, sich ein eigenes Haus zu errichten. Ich kenne kein einziges Haus in diesem Viertel, was ursprünglich von einem Lehrer errichtet wurde. Doch eins kenne ich das, die Mozartstraße 28. Aber das Gesinde hat, wenn überhaupt, unterm Dach gewohnt. In den flachen Geschossen unterm Dach.
Ja, auf jeden Fall war Haus Nummer 8 dem Stuckateur nicht so wichtig wie Haus Nummer 6. Mozartstraße 30, das sieht ja so ganz anders aus. Ich finde es ganz gruselig. An irgendwas erinnert mich das und das hat mit den 30er Jahren zu tun. Kann das sein, Ralf?
Keine Ahnung, woran du dich erinnerst. Baujahr ist 1911 und der Bauherr war nicht der Bürgermeister, wie Florian manchmal meint, sondern ein bekannter Arzt, Dr. Hermann Utermann. Der hatte im Erdgeschoss dieses Gebäudes seine Augenarztpraxis, die Ende der 60er Jahre in der Beethovenstraße 5 war. Darüber wohnte er und oben, wo man zwei kleine Fenster sieht, wohnte das Hausmädchen. Herr Utermann gehörte während der Zeit des Nationalsozialismus zu den sogenannten Lagerärzten. Das heißt, er war speziell für französische Zwangsarbeiter verantwortlich, wenn es die jemals geschafft haben, zu einem Arzt vorgelassen zu werden. Das erzählt das Haus aber nicht. Schon rechts daneben ist das einzige Haus, das ein Lehrer hier im Viertel errichtete, Professor Brandstätter, Lehrer am heutigen Ruhrgymnasium. Aber das interessiert uns jetzt nicht.
Ja, das, was du da gerade mit dem Lagerarzt sagtest, genau daran erinnert mich das. Florian, wie kommt das? Warum sieht dieses Haus so martialisch aus? Was macht das mit mir?
Das kann ich dir nicht sagen. Ich finde es nicht martialisch. Es ist in der jetzigen Form nicht mehr so, wie es ursprünglich ausgesehen hat. Es ist überformt. Ein bisschen überrenoviert, ein bisschen übergestrichen. Es ist nicht mehr die reine Formsprache von damals. Aber was wir da noch sehen können, das erzählt Folgendes. Wir haben hier verschiedene Elemente, also beispielsweise ganz oben im Giebel so ein Oktagon. Genau, unten auch im Hochparterre. Es gibt keinen klaren Sturz über dem Fenster, sondern das ist so in vier Ecken. So ein halbes Oktagon. Genau. Ganz genau. Und unten die Kellerfenster, die sind auch noch auf eine bestimmte Art und Weise gestaltet. Auch der Erker, der ist abgerundet. Und die Formensprache ist die Formensprache der Reformarchitektur, die wir da noch erkennen können. Die Reformarchitektur ist aus der Zeit, aus der auch die Lebensreformweise, also Reformhaus kommt oder die Reformpädagogik. Auch die Zeit von Rudolf Steiner fällt darunter.
Was ist Reform? Ist, wenn Rudolf Steiner Reformhaus, Reform, hat das was mit Esoterik auch zu tun oder so ein bisschen abgedreht, geistig, nein, also spirituell?
Das muss jetzt mit Steiner nichts zu tun haben. Das ist einfach aus der Zeit, in der es eben diese Reformbewegung gab. Und Reform deswegen, weil die bisherige Lebensweise in der Industriegesellschaft von bestimmten Kräften reformiert werden sollte. Das ist eine Kritik an den Lebensverhältnissen in der Industrialisierung. Die Produktionsverhältnisse, die sehr ungesund sind, für, sowohl für die Arbeiter als auch für die, die daneben wohnen. Für die Kritik an der billigen Massenfertigung. Die Reformbewegung hat ihren Ursprung in einer Bewegung, die hieß Arts and Crafts Bewegung in Großbritannien. Also auch eigentlich ein Kind der Industrialisierung von Leuten, die gesagt haben, also diese ganzen Industrialisierungsprozesse, die sind ungesund. Und wir sind zwar selber Teil davon, wohnen ja auch hier in Witten in so einer Industriestadt, aber wir wollen einen neuen Ansatz wagen. Und auch die Gartenstadtbewegung, also Gartenstädte, großen Gärten und vor der Stadt, die entspringt diesem Umfeld. Und deswegen ist wahrscheinlich auch hier der große Garten mitten in der Innenstadt dabei. Zur Erbauungszeit ist es wahrscheinlich so gewesen, dass man sich mit den einzelnen Elementen handwerklich gesehen relativ viel Mühe gegeben hat und weniger auf Massenfertigung gegangen ist. Das erzählt das Haus. Das sind, ist eine typische Formensprache. Die findet sich in viel ausgefeilterer Form auf dem Hohen Hof in Hagen.
Ja, genau. Da waren doch so Leute wie Van de Velde und so unterwegs.
Ganz berühmter belgischer Architekt dieser Zeit. Der hat ja damals auch in Weimar, bevor das Bauhaus gegründet wurde, dort die vorher bestehende Schule geleitet und gestaltet. Das ist aus dieser Bewegung, die eben vor dem Ersten Weltkrieg war.
Ralf, kannst du uns ein bisschen was zur Reformbewegung sagen?
Die Reformbewegung war eine bürgerlich-völkisch angehauchte Bewegung, die befürchtete, dass die Industrialisierung die Qualität des Volkskörpers beeinträchtigen würde. Deshalb wurde diese ganze Nacktkörperkultur aufgebaut in der Zeit. Wir haben hier in Witten ja das Luft- und Lichtbad auf dem Hohenstein. Ich weiß nicht genau, wann das gegründet ist, aber das müsste auch in dieser Zeit gewesen sein. Wir haben den Versuch, die Schulen zu reformieren. Das vielleicht bekannteste Beispiel außer den Waldorfschulen war die Odenwaldschule. Die ist, glaube ich, 1910 gegründet worden von sogenannten Reformpädagogen. Die hatten also auch ein ganz anderes Menschenbild als das des industrialisierten Arbeiters in der dreckigen und ungesunden Großstadt. Man muss sich vorstellen, Witten war ja hochindustrialisiert zu der Zeit. Stahlindustrie, Chemie, Glasindustrie. Es gab keine Trennung in Industriebereiche in Witten und einerseits und Wohnbereiche andererseits. Überall war hier der dicke Dreck in der Stadt. Und der historische Verschönerungsverein Witten, den es Ende des 19. Jahrhunderts schon gab, der hat zum Beispiel dagegen gearbeitet, indem er Bäume in die Stadt holte. Die Bäume, die uns heute noch erfreuen, die großen Bäume, die in der Innenstadt stehen, die gehen zum Teil auf diese Zeit zurück, weil man die Natur zurück in die Stadt holen wollte. Man hat einige Jahre nach 1911, nämlich 1917, in Hefen angefangen, eine riesige Gartenstadt zu bauen, auch mit Reformgedanken. Da waren allerdings schon eher sozialdemokratische Vorstellungen vertreten, weil das eine Werksiedlung vom damaligen Gusstahlwerk Witten war, also Thyssen. Man hat versucht, den Hohenstein für Witten als Naherholungsgebiet zu sichern, was ja auch gelungen ist. Das waren Gedanken, die zur Reformbewegung gehörten. Man wollte auf gar keinen Fall eine Revolution, was die Sozialdemokraten damals ja noch wollten. Man wollte den Kapitalismus auf gar keinen Fall antasten, aber die schlimmsten Auswüchse reformieren.
Und davon erzählt dieses Haus, hast du gesagt, Florian.
Also über die politischen Hintergründe kann ich nicht so viel sagen. Man kann aber sagen, dass die Leute, die da drin gewohnt haben, meistens, oder die das selber so gebaut haben, ja auch von der Industrialisierung profitiert haben. Das heißt, irgendwie involviert waren, auch zu Wohlstand gekommen sind durch die Industrialisierung und einfach das anders machen wollten, auch zu ihren eigenen Gunsten, um eben gesünder zu leben.
Der Breddeviertel-Podcast mit Kerstin Glate und Ralf Klein.
Wir sind jetzt ein ganzes Stückchen weiter gelaufen und sind der Innenstadt wesentlich näher gekommen, als wir bisher waren mitten im Viertel und stehen jetzt vor einem Monumentalbau, nämlich der Beethovenstraße 15, Ecke Breddestraße. Ralf, da war eine Bank drin, aber ist das als Bankgebäude erbaut worden?
Dieses Gebäude ist 1903 für die Märkische Bank, einer Vorläuferbank der Dresdner Bank, errichtet worden. Und zwar von dem Architektenpaar, zwei Brüdern, Paul und Richard Grünwald. Eigentlich müsste man die Beethovenstraße in Grünwaldstraße umbenennen, denn die haben in dieser Straße allein die Nummern 18, 20, 22, 23, 26 und eben 15 gebaut. In der 18 hatten, das war ihr erstes Haus, da hatten sie auch ihr Büro und einer der beiden Brüder hat da gewohnt, der andere wohnte in der Nummer 23. Die haben sich also hier gut verewigt. Die Märkische Bank ist eine junge Bank gewesen, die ist wenige Jahre vor dem Bau dieses Hauses, nämlich 1900 in der Ruhrstraße 40, da hat die ihre erste Niederlassung in Witten gehabt und schon 3 Jahre später hatte sie dieses äußerst imposante Haus bezogen. Bankdirektor Wilhelm Rose wohnte in der Belle Etage mit seiner Familie und darüber wohnte die Magd Antoinette Fischer. Außerdem wohnte der Kassenbote dieser Bank im Haus. Also alle wichtigen Personen, Familie, Unternehmensangehörige, untergeordnete Hilfskräfte wohnten in diesem Haus.
Ja, das ist ja auch ein Riesending, was, also wäre jetzt übertrieben, das zu sagen, aber wenn man sowas wie den Ring in Wien hätte, dann wäre das so ein Haus, was da hinpassen würde, oder Florian?
Auf jeden Fall. Das Interessante ist, wir sind ja jetzt immer an Wohngebäuden vorbeigegangen oder vorwiegend Wohngebäuden und das hier ist jetzt ein Bürogebäude eigentlich, eine Bank. Ist jetzt wahrscheinlich dem geschuldet, dass wir jetzt näher an der Bahnhofstraße sind, am Ort des geschäftlichen Geschehens. Und es ist natürlich auch eine Mischung, das ganz typisch auch lange Zeit für Witten. Wir haben ganz viele Gebäude, die halt zu irgendwelchen Unternehmen gehören, wo man wohnen kann. Anders als heute, da fehlt das. Wir haben ja in vielen Städten Wohnungsnot. Welches Unternehmen hat noch Wohnungen für die eigenen Angestellten? Die Bahn, die Reichsbahn, die hatte unglaublich viele Eisenbahnerwohnungen. Die verschiedenen Stahlwerke, also in der Steinstraße sind ja sogar aus den 50ern noch die Thyssen-Wohnungen gewesen. In Annen, gegenüber vom Technischen Rathaus, wenn man auf die andere Seite des Rheinischen Esel geht, ist ein ganzes Viertel, was da gewesen ist, wo die einzelnen Arbeiter bis hoch zum Direktor ihre Gebäude hatten. Man kann da an den Häusern auch ablesen, welchen Rang die einzelnen Mitarbeiter hatten. Also man hat sich in der Zeit der Industrialisierung sehr darum gekümmert, wo und wie die Leute wohnen. Und anders als heute, kann man sagen. Es ist halt so, die waren halt so versorgt, wenn die hier hingekommen sind.
Ja, jetzt hat in dieser Bank ja, wie Ralf gesagt hat, der Direktor gewohnt und der Kassenwart und die Mägde war ja jetzt nicht das gesamte Personal. Jetzt ist dieses Haus ähnlich wie die Villa in der Nordstraße 13 auch so ein Tempelklotz, oder? Ist so, oder nicht? Hat auch ein Flachdach oder war das früher anders? Hatte das früher ein Spitzdach?
Das hat auf keinen Fall ein Flachdach gehabt. Wahrscheinlich ein flach geneigtes Dach. Wir haben so richtige Flachdächer. Wie später haben die nicht gemacht. Das haben die mit der Wasserführung gar nicht in den Griff gekriegt. Normalerweise waren die flach geneigt. Es gab zu dem Zeitpunkt auch schon Dachpappe. Also wenn das nicht besonders ausgeprägt war, kann es flach gewesen sein. Wissen wir jetzt an der Stelle nicht. Kann auch total ausgeprägt gewesen sein. Das gibt das Gebäude jetzt nicht her, dass man das erkennen kann. Aber was man sehen kann, sind 2 Dinge. Einmal ist es sehr opulent gestaltet. Wir haben auch wieder viele Anleihen an die Antike. Oben die Säulenkapitelle, oben den Fries. Aber man hat doch den Eindruck, dass da die Fantasie des Architekten ein bisschen mitgespielt hat. Wie man
auch diese angedeuteten Balkone durch diese Steingeländer, wo eigentlich nie ein Balkon war, das finde ich auch spannend.
Genau, da haben wir eher so ein barockes Geländer. Also es ist doch etwas wilder gemischt und ein ganz massives Hochparterre. Da ist ja wahrscheinlich die Bank drin gewesen. Das soll also eine ganz starke Solidität repräsentieren, da mit der Putzquaderung. Und das Spannendste sind natürlich diese
Gesichter.
Diese vergoldeten Gesichter an den Konsolen. Das wundert mich ein bisschen, dass du jetzt gesagt hast, Ralf, du hast gesagt, das ist 1903 gebaut. Und das sind Jugendstilgesichter. Das ist also entweder ein ganz früher Jugendstil oder eine Zutat, die kurz nach Errichtung, vielleicht 5 Jahre später, dazu gekommen ist.
Das Baujahr ist ziemlich sicher. Also ich habe nicht die Bauakte gesehen, aber ich konnte anhand der Adressbücher verfolgen, wann dieses Haus auf einmal im Adressbuch auftauchte. Das ist also eine Schlussfolgerung von mir. In den Wittener Tageszeitung habe ich tatsächlich einen Bericht über die Einweihung der Bank an dieser Stelle gefunden. Dieser Bericht legte auch nahe, dass das Haus in dem Jahr oder kurz zuvor fertig geworden ist. Und es passt auch zu den Daten der Brüder Grünwald. Was mich immer am meisten frappiert, ist, dass das Wappen des Hermann von Witten noch da oben zu sehen ist. Du sagst, die Löwenköpfe, oder Kerstin hat gesagt, die Löwenköpfe fallen so unglaublich auf, oder die stilisierten Löwenköpfe. Ich habe mir überlegt, wieso ist dieses Wappen des Hermann von Witten da oben? Das ist einer der alten Adligen gewesen, der Familie derer von Witten, die hier die Grundherrschaft besaßen. Ich hatte da neulich schon mit Florian drüber gesprochen. Ich glaube, heute eigentlich, das war so eine Art Corporate Identity. Wir bekennen uns zur Stadt Witten. Das ist sozusagen, wir schließen an die Tradition der Stadt Witten an. Und wir sind jetzt hier, die Märkische Bank war keine heimische Bank. Die kam von außerhalb.
Also hier auch wieder eine Geschichte. Gibt's noch mehr?
Gerade bei diesen vergoldeten Köpfen. Ich glaube nicht, dass es Löwenköpfe sind, sondern das sind irgendwelche, weiß ich auch nicht. Das wurde ja zu einer bestimmten Zeit errichtet und dann gab's immer noch Ergänzungen. Und ich glaube, das ist eine davon, weiß ich aber nicht.
Also wie andere sich heutzutage Weihnachtsbeleuchtungen gönnen, haben die dann sich diese Jugendstil-Köpfchen-Gesichter dann noch gegönnt irgendwann, um es schöner zu machen, um es zu verzieren.
Das war eine Bank, ein Geschäftshaus. Warum packen die sich diese Jugendstil-Köpfe daran? Ich finde, das passt überhaupt nicht.
Um zu zeigen, dass man weltläufig ist, wenn das der Stil ist, ne, der aus Paris kommt. Aus Brüssel, dann kann man damit beweisen, dass man so über das Provinzielle hinaus weltläufig ist.
Also man macht eine Spannung auf zwischen der Tradition des Hermann von Witten, der ja schon Jahrhunderte tot war, als das Gebäude errichtet wurde, und dem modernen Paris.
Genau, das machen ja auch heute viele Unternehmen, also einen Werbeslogan kreieren, der sagt, wir sind zwischen Tradition und Moderne. Und das heißt, wir sind, die Tradition steht für die Solidität und die Moderne eben für die Innovation. Das gibt es bis heute.
Wir sind dann jetzt an unserem Ende angelangt von unserem Spaziergang, der uns um die Häuser geführt hat. Und Florian, dir ist es ganz wichtig zu sagen, das sollte jetzt Spaß machen und unterhaltsam sein. Wir sind jetzt keine Wissenschaftler, ne? Das ist ja ganz wichtig, damit uns nicht irgendjemand auf die Füße tritt und sagt, was erzählen die da für einen Quatsch.
Genau, also man könnte über das Viertel locker eine Promotion schreiben. Über diese Dinge, und da könnte man sich 2 oder 3 Jahre in stille Kämmerlein setzen, in Archive gehen, das alles rausfinden, was es wirklich mit den Fassaden auf sich hat. Oder man geht mit offenen Augen durch die Straßen und versucht, dieses Viertel zu lesen und zu gucken, was sind so die Gestaltungsmerkmale, die einem vielleicht gar nicht aufgefallen sind, wenn man schon 100-mal durchgegangen ist. Aber dann, wenn man so wie wir sagt, wir gucken mal nicht nur auf den Bürgersteig, sondern wir gucken mal auf den Fassaden und bleiben auch mal stehen, dann kommt vielleicht das raus, was jetzt uns jetzt gelungen.
Florian, wir danken dir ganz, ganz herzlich, dass du unser Gast warst in diesem Podcast.
Ja, besten Dank auch von mir, Florian. Und ich freue mich schon auf weitere Ideen.
Ja, gerne.
Dann tschüss für diese Episode des Bretteviertel-Podcasts und bis bald wieder.
Der Bretteviertel-Podcast mit Kerstin Glate und Ralf Klein. Lust auf mehr? Abonniere unseren Podcast und erfahre sofort, wenn es eine neue Folge gibt. Den Bretteviertel-Podcast findest du überall, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast wird gefördert mit Mitteln des Kulturforums Witten und der Stadtwerke Witten. Produktion: Marek Schirmer.